Ja, schon, wobei die Eier fühlen sich dann auch anders an. Also die Oberfläche hat ja eine andere Spannung und das kann schon sein, dass wenn das gegen die Hose reibt, dass man davon dann doch geil wird.
Das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein
Ja.
Fremdkörper dann. Also das fühlt sich halt,
Ja.
ja, also du weißt,
Genau
was ich
das.
meine,
Das
ne?
ist die richtige Bezeichnung für, als ich meinte, der Penis ist dann so anders hart. Das ist dann
Genau.
so,
Der fühlt
ja.
sich nicht mehr an wie der eigene dann.
Ja, das ist der Punkt.
Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ+ Podcast. Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym und wie immer an meiner Seite der oft kopierte, doch niemals erreichte Pierre Daly.
The one and only legendary, iconic Pierre Daly, hi.
I'm the only one.
Oh, soll ich dir mal ganz kurz was sagen? Irgendwie, Na. Ich bin mit Beyoncé so durch, also wirklich, ich kann irgendwie nicht, ne, weil die geht mir, also das ist jetzt für alle Fans vielleicht total blöd, aber ich konnte ja mit dem Album grundsätzlich schon nicht so viel anfangen. Und irgendwie bin ich dadurch, dass diese Tour und diese ganzen Visuals und diese ganzen Videos alles so inflationär gepostet wurden, bin ich irgendwie richtig genervt von der Alten.
Echt?
Ja.
Krass.
Geht dir das nicht so? Also bist du immer noch nicht satt von diesem Renaissance?
Nee, irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich hab's ja schon lange gedacht, dass es durch ist. Ich habe auch, als ich diese End-of-Renaissance-Partys angekündigt habe, war ich so, ey, ich wette, die haben alle Burnout, die wollen alle nicht mehr. So, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also es waren die krassesten Partys bis jetzt, also die krassesten Beyoncé-Partys von allen. Irgendwie steigert sich das immer mehr. Vielleicht auch, weil die Leute jetzt noch mehr drin sind, weil ich habe auch richtig gemerkt, bei den Aftershow-Partys zu den Konzerten, da habe ich ja auch schon die Tour-Version gespielt und da waren die Leute so ein bisschen teilweise überfordert, vielleicht weil sie es an dem Abend zum ersten Mal auf dem Konzert gehört haben, aber jetzt kennen sie es ja alle, jetzt haben sie so wie du so viel Content gesehen, kennen alle Moves, kennen alle Übergänge, dass es jetzt nochmal so richtig gefühlt wurde irgendwie und ich war halt so, okay, jetzt ist es durch und mir schreiben jetzt andauernd Leute, du musst regelmäßig Beyoncé-Partys machen, das darf nicht aufhören. Ich war so, Leute, ich kann, also so langsam sehe ich das nicht mehr. Ich glaube, es kommt keiner mehr. Aber einige sind verrückt
okay,
danach.
Krass.
Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich finde auch, irgendwann hat man die Schnauze voll. Ich spüre auch schon, dass Leute um mich herum, die halt nicht dahin gehen, manche schon so sind so, oh Gott, so kann er jetzt mal aufhören.
Ja, aber gut, dann bin ich vielleicht noch einer aus der Minderheit, der das. Aber ich bin mittlerweile schon so, oh, ich kann das auch irgendwie das Album nicht mehr hören und irgendwie.
Ja.
Für mich ist das jetzt so, das muss jetzt eigentlich mal zum Ende kommen, weißt
ja,
du?
Ja.
Ich bin jetzt nur mal was bereit für was Neues.
Ja, klar, aber ich glaube, das ist immer, also jeder Megastar hat so diesen Kern an Fans, die halt immer bereit sind. Also selbst wenn die Person 6 Jahre kein Album rausgebracht hat, sind die so ready. Das ist ja genauso wie, wenn du morgen eine Gaga-Party machst. Ich glaube, die hat auch noch so eine Fanbase, die kommen sofort, auch wenn es gerade so nicht kein neues Album gibt. Und Britney hatte das auch ganz lange, finde ich. Man hätte einfach eine Britney-Party machen können und die Leute wären gekommen irgendwie.
Ja,
so, ich glaube, das ist jetzt bei Beyoncé auch nochmal so. Das ist jetzt mehr geworden, weil das Album auch, glaube ich, so queer war. Ich glaube, jetzt sind die Leute alle so ein bisschen so, naja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So ging es ja auch immer bei den Chromatica-Partys. Also, ich kann Chromatica nicht mehr hören. Aber
ja, und damit herzlich willkommen, würde ich mal sagen.
Ja.
Jetzt sind wir ja sehr kontrovers gestartet hier.
Ja, ist so. Wir machen auch jetzt immer am Anfang so einen kleinen Disclaimer, haben wir gesagt, hinblicklich des Inhalts des Podcasts. Denn, und das ist ein reiner Unterhaltungspodcast, das heißt, alles, was wir hier sagen, ist nicht fundiert. Wir sind keine Doktoren, keine Experten. Alles ist hier subjektiv und wir empfehlen euch, alle Tipps auf eigene Gefahr nachzumachen.
Genau, wir haben kein psychologisches Studium gemacht.
Wir haben eigentlich gar kein Recht, diesen Podcast zu machen.
Wir haben gar keine Daseinsberechtigung.
Ist einfach so. Ja, und für alle, die jetzt neu dabei sind oder nach der Sommerpause wieder eingestiegen sind und vielleicht die erste Folge letzte Woche verpasst haben, was wir zuletzt gehört haben, skippen wir jetzt, weil wir das Gefühl haben, es kommt über Telonyme mal so viel zum Thema Musik. Guck mal, wir haben jetzt ja auch schon am Anfang wieder über Musik geredet. Und wir machen diesmal das so, dass wir erstmal mit ein paar neuen Themen starten diese Woche und dann gibt es am Ende noch mal ein bisschen Feedback zu den Themen von letzter Woche. Denn besonders die Folsom Street, also diese ganze Fetischleder-Geschichte, hat einige sehr bewegt und es gibt auch noch mal ein bisschen Input zum Thema Kot und Klopapier.
Darauf hat die Welt gewartet.
Ist so. Ja, es gab auch viele Nachrichten zum Thema CSD, die uns aber eher so bestärkt haben. Da war jetzt auch nicht, also das muss man nicht alles vorlesen, weil vieles war halt nice, to hear, aber es bringt jetzt keinen neuen Aspekt rein, der vielleicht für einen Podcast wichtig wäre. Und ja, ich würde sagen, bevor wir starten, wir haben ja eben über die Partys geredet, nochmal kurz die Partytermine. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, steht am Wochenende München an, 14.10. Und das ist nicht mehr End of Renaissance, Pierre, weil dann ist wirklich End of Renaissance erreicht, auch für mich. Frankfurt ist ja der letzte Termin. Am 7.10. war das, das ist schon vorbei, wenn ihr das hört. Aber München ist dann die erste Art-Pop-Party. Das wird so der Testlauf für die Art-Pop-Termine und die restlichen Art-Pop-Termine, also weil Art-Pop wird ja 10 Jahre alt von Lady Gaga, das Album, und das wird mit einer eigenen Partyreihe von mir gefeiert. Und die restlichen Art-Pop-Termine sind dann im November, da sind dann noch Hamburg, Berlin, Köln. So. Wisst ihr Bescheid? Schaut auf hollywoodtramp.de.
Ja, mega. Lieben wir.
Sehr schön. Ja, cool. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Nachricht, oder? Die erste Telonym-Nachricht. Den Link zu Telonym findet ihr in den Shownotes. Das könnt ihr ohne App einfach nutzen, während ihr hört. Wenn ihr zu einem Thema was sagen wollt, schreibt uns. Die meisten Hörer, Hörerinnen schreiben uns ja, egal ob Probleme, was sie bewegt, Fragen, alles Mögliche. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir mal an. Hey, ihr zwei, welcome back. Nie wieder so eine lange Pause, bitte. Ich brauche eure Meinung zu einer Situation. Ich hatte vor knapp 2 Jahren zu einem Kontakt, der mehr wollte, aber ich damals nicht ready für was Ernstes war. Oh, ich muss kurz rübsen, Kinder. Das hat sich
alles muss raus, was keine Miete zahlt.
So, das hat sich mittlerweile geändert und ich habe mich wieder gemeldet. Er hat sich gefreut und wir haben wieder Kontakt, haben uns auch getroffen ein Wochenende und zusammen gechillt. Der Vibe und alles super, aber jetzt kommt der Haken. Er wohnt noch mit seinem Ex zusammen. Er hat sich getrennt, aber wohnt noch mit ihm, bis er in 2 Monaten in seine eigene neue Wohnung kann. Bei denen geht lange nichts mehr, aber der Ex will es irgendwie nicht wahrhaben. Um ihn nicht zu stressen, sagte er ihm auch nicht, dass wir uns daten etc. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen und fühle mich wie die Side-Chick, obwohl die Beziehung schon länger vorbei ist. Wir, also die Beziehung zwischen Ex, ne, und ihm, wir treffen uns quasi heimlich, weil der Ex sonst eifersüchtige Filme schiebt und ihm keine Ruhe lässt in der Wohnung. Wie findet ihr das? Ist es falsch, was ich mache? Beziehungsweise ist das ein Red Flag, was er macht? Freue mich auf eure Einschätzung. Interessant.
Sehr spannend.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, bei dir diese Struktur und diese Verflechtung, die versteht ja auch kein Mensch.
Nee, stimmt. Ne?
Also bei dir gibt es irgendwie so ganz viele Ex-Freunde, die irgendwie.
Warte, es gibt nur einen.
Ja, okay, also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Ich, ja, übertrieben.
Sorry, dass ich so lachen muss, aber Pierre ist ja auch mit meinem Ex gut befreundet, deswegen, ja.
Ja, weil ihr ja selber auch immer so ein bisschen Witze darüber gemacht habt, dass ihr irgendwie die Becker-Familie seid,
ja.
Um Boris, ja, ja. Becker, weil irgendwie du hast halt 2 Ex-Freunde, die sind aber irgendwie so ein bisschen wie Schwestern oder nee, wie bezeichnet ihr das immer?
Wieso welche 2 Ex-Freunde?
Ach nee, mit Flo bist du jetzt.
Okay. Also warte, ich erkläre es kurz. Also mit Niklas war ich ja 7 Jahre zusammen. Da gibt es auch extra einen Podcast dazu. Champagner auf Ex, könnt ihr mal reinhören. Und ich bin dann nach Niklas ja mit Flo zusammengekommen, habe aber noch mit Niklas hier zusammen gewohnt in der Wohnung, in der ich jetzt mit Flo wohne. Und da war das ähnlich, aber nicht von der Eifersucht her. Da war das so, dass Niklas nach einer Wohnung gesucht hat und so lange, und in Hamburg ist ja Horror und wir wussten, das kann sonst wie lange dauern und es war auch kein Ende in Sicht. Da war ich aber dann schon mit Flo zusammen und ich habe, während ich mit Flo dann zusammen war, noch mit Niklas hier gewohnt, bis Niklas dann irgendwann endlich eine Wohnung gefunden hat. Aber wir hatten halt nicht diese Eifersüchteleien, das muss man dazu sagen. Ich glaube, bei uns war die Sache relativ schnell geklärt, weil zum einen haben wir uns zu dritt auf einen Kaffee dann getroffen, relativ schnell. Also ich meinte so, okay, ich stelle dir jetzt meinen Ex vor, weil das ist gleichzeitig mein bester Freund so. Und natürlich wollte mein Ex, der auch mein bester Freund ist, auch meinen neuen kennenlernen. Und dadurch, dass die direkt so dieses Treffen hatten, so bei Kaffeekuchen, hat direkt auch also Flo gemerkt, dass zwischen mir und Niklas, es gibt keine sexuelle Anziehung. Also es ist eher vielleicht wie Brüder oder so oder wie Familie. Also der war direkt erleichtert und war so, ja, der war null eifersüchtig. Und Niklas, für den war ja die Sache mit ihm und mir eh gegessen und wir waren eigentlich nur noch Freunde. Deswegen war das total harmonisch und cool. Aber es war natürlich so, dass dadurch, dass wir uns neu kannten, war es natürlich auch so, dass dass Flo, glaube ich, auch erstmal nicht so rumerzählt hat, weil jeder gesagt hat, spinnst du, die haben bestimmt noch heimlich was oder der verarscht dich oder der Ex bleibt dann doch da und Barry geht zu dem zurück. So die typischen Sachen, ne? So, ja. So war das. Deswegen fühle ich das so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, also, dass die eine Seite nicht loslassen kann, das macht halt die ganzen Probleme, ne? Weil dadurch ist es eben, wir haben halt wie in einer WG dann nur noch gewohnt, ne? So, aber wenn da noch einer wenn da noch eine Anziehung da gewesen wäre, hätte es ja 1000 Möglichkeiten gegeben, wo man übereinander wieder hergefallen wäre. Ne, gerade wenn man zusammen wohnt in einer Wohnung, ne, man sieht sich halbnackt, der eine geht duschen, der andere steht morgens in Boxershorts auf, was auch immer, ne? So. Oder wie siehst du das?
Ja, also es ist, eigentlich würde ich sagen, wenn sich alle erwachsen verhalten, eigentlich kein Problem. Mhm. Weil ich verstehe auch dieses Ding mit dem Ex-Freund immer nicht. Also viele sind da immer so, Ex und das geht gar nicht. Mhm. Also das ist ja für viele immer wirklich so ein No-Go,
ja.
Wenn man irgendwie mit dem Ex noch befreundet ist oder Kontakt hat oder so. Aber ich finde, nur weil man mal mit jemandem in einer Liebesbeziehung war, heißt das ja nicht, dass man anschließend nicht mehr befreundet sein darf.
Ja, man mag ja den Menschen, also den Charakter kann man ja trotzdem mögen, auch wenn es für eine Beziehung nicht reicht.
Ja, ne? Also ich glaube, ich würde der Person, also mit der du dich jetzt gerade datest, auch wenn die Person noch mit dem Ex zusammenwohnt, würde ich auf jeden Fall insoweit vertrauen, dass da halt nichts mehr läuft.
Aber findest du es nicht komisch, dass der seinem Ex davon nicht erzählen will? Das finde ich halt so strange. Es hört sich so ein bisschen an, als würde der vielleicht sogar zweigleisig fahren. Also es hätte er ab und zu noch was mit seinem Ex, aber hat auch den neuen da am Start.
Also für mich klang das jetzt eigentlich eher so, als wenn er den vielleicht jetzt schon eifersüchtigen Ex-Freund nicht noch mehr eifersüchtig machen möchte.
Ja.
Also die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, ist man so schnell nach einer Trennung überhaupt schon wieder bereit fürs Daten? Oder, ne? Also es ist ja auch total schwierig. Und ich glaube, ich wäre auch mega verletzt, wenn mein Partner sich von mir getrennt hätte und irgendwie 3 Wochen später schon
sofort
den nächsten datet. So, ich glaube, dass er vielleicht das Ganze auch nicht eskalieren lassen möchte und vielleicht deswegen seinem Ex davon auch nichts erzählt.
Ja.
Was ich auch irgendwo in Ordnung finde.
Ja, das stimmt. Der Unterschied bei den beiden ist ja auch, dass das Ende in Sicht ist. Ne, hat er geschrieben, in 2 Monaten ist er dann in seiner eigenen neuen Wohnung. Das heißt, er wird wahrscheinlich schon die Wohnungszusage haben, einen Termin. Das hatten wir hier zum Beispiel nicht. Da wusste man nicht. Da haben alle gehofft, dass irgendwann mal die passende Wohnung dabei ist. Aber ich finde dadurch, dass, also verstehe ich auch, wenn ein Ende in Sicht ist, hätte man, sagt man im Zweifel vielleicht so, ey, komm, lass die 2 Monate heimlich durchziehen, dann haben wir alle unsere Ruhe und danach können wir, weißt du, so, weil wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn der Ex dann auszieht, vielleicht wird ja ein paar Monate später der Neue dann einziehen, also wenn die so schon so Zukunftspläne haben, ja.
Ja, und ich finde, man muss sich ja jetzt auch nicht in der Wohnung treffen, wo die beiden sich gerade trennen.
Ja.
Und ich sag mal, wenn ihr euch zum Beispiel bei dir zu Hause trefft, da ist er doch seinem Ex überhaupt gar keine Rechenschaft schuldig,
ja,
wo er gewesen ist.
Das war bei uns aber auch so. Also dadurch, dass Flo seine eigene Wohnung hatte, war ich eigentlich überwiegend bei ihm, weil natürlich hier, wenn der Ex noch wohnt, das ist auch noch das Bett gewesen von mir und meinem Ex und ich wollte diesen Cut, also ich wollte, dass Niklas geht raus, vielleicht gehen ein paar Möbel mit, das Bett wird ausgetauscht, weißt du, so dass man dann so entweder was Eigenes hat oder mit Flo was Neues zusammen, aber ich hätte nie, wenn da mittags, also nachts noch Niklas da geschlafen hätte, hätte ich gar keinen Bock, so Stunden später da mit Flo Sex drin zu haben.
Ja, und ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Sache des Respekts.
Ja.
Also, das, ja.
Hätte ich umgekehrt auch nicht cool gefunden. Also obwohl ich mit Flo zusammen war, hätte ich es nicht geil gefunden, wenn Niklas seine Dates hier angeschleppt hätte und in dem Bett, wo ich schlafe, dann noch, weißt du, so. Also von daher. Ja, es ist, ich würde das jetzt, glaube ich, am Anfang entspannt sehen. Ich würde das so laufen lassen, bis der Ex ausgezogen ist. Und wenn sich dann alles fügt, dann kannst du ihm vertrauen, weil dann hat er von vornherein die Wahrheit gesagt. Wenn er dann immer noch nicht dazu stehen will oder so komische Ausflüchte macht, dann stimmt da was nicht.
Ja, und ich finde, dadurch, dass es wirklich auch absehbar ist mit dem Auszugsdatum, finde ich, kann man da auf jeden Fall auch optimistisch in die Zukunft blicken. Wenn
voll
das jetzt sowas wäre, ja, wir haben noch die Wohnung noch gar nicht gekündigt, wir
wissen
auch noch
genau
gar nicht und so, dann
ja
würde ich auch sagen, schwierig, aber so würde ich mir da jetzt gar keine Gedanken machen.
Aber halt uns mal auf den Laufenden, besonders wenn der ausgezogen ist. Das würde mich interessieren, ob es dann direkt so besser zwischen euch läuft oder alle Sorgen dahin sind.
Oder ob der Ex dann zum Stalker wird und euch irgendwie da die ganze Zeit durch so ein Fenster
oder plötzlich beobachtet mit so einer, nachher war das eine Lüge und er sagt so, oh ja, die Wohnung wurde mir abgesagt, um irgendwie noch bei dem weißt du, um länger bei ihm zu bleiben. Oh, oh,
das
Leute,
wird ja noch richtig spannend.
Da kommen
hier
wieder meine Hexengedanken in mir hoch. Okay, kommen wir zur nächsten Nachricht. Wie kommt es, dass ihr nicht Drag Race Germany kommentiert? Weil wir vielleicht in der Sommerpause waren?
Also witzigerweise, das finde ich jetzt total lustig, dass das jemand schreibt, weil ich habe doch letztes Mal noch dich gefragt, ob du das guckst.
Ja.
Weil irgendwie hatte ich nämlich auch so den Gedanken, man könnte da ja mal, also jetzt nicht eine ganze Folge, aber so ein bisschen immer mal über die letzte Folge reden. Aber ja, Hollywood Tramp ist da leider nicht auf dem aktuellen Stand.
Nee, das wirklich, ich bin ja eigentlich immer so ein Popkultur-Nerd, aber das ist das erste Mal sowas, nee, nicht das erste Mal. Das ist oft so, also sowas interessiert mich immer gar nicht, weil ich bin immer so ja sehr USA geprägt und ich kann dann so Abkupferung davon nicht ertragen. Also es hat nichts mit den Leuten zu tun, die das machen. Das ist auch überhaupt nicht respektlos gegenüber all den Kandidatinnen und Barbie Breakout, gar nicht. Ne? Aber für mich ist so halt, weiß nicht, das ist bei Musik bei mir auch so. Also weißt du, ich kann dann nicht eine Deutsche hören, wenn eine Amerikanerin das besser macht zum Beispiel.
Ah, okay.
Und das war auch bei Queer Eye so. Ich konnte mir das deutsche Queer Eye nicht angucken, weil es halt so krass, ich sag mal, nachgemacht war von dem Echten. Und das hat mich halt bei den Trailern von Drag Race auch gestört, aber was halt wirklich subjektiv ist, ne? Dass das alles so krass in diesem Konstrukt von Drag Race gemacht ist, dass es halt so wirkt, als würden die das nachspielen. Also mir ist schon klar, dass sie wahrscheinlich von oben das so wollen. Ne? Auch dass, wenn Barbie dann auf die Bühne kommt, dass sie dann erstmal so eine Interaktion mit den Judges hat und die so ein paar Sprüche klopfen. Und das ist denen wahrscheinlich alles vorgegeben. Aber dadurch konnte ich es nicht gucken. Aber ich muss dem irgendwann eine Chance geben. Also ich werde es bestimmt irgendwann noch gucken, aber ich werde mir jetzt kein Paramount Plus dafür holen. Und ich muss auch sagen, ich liebe, also ich habe höchsten Respekt vor Barbie Breakout irgendwie, weil wir sind ja so ein bisschen noch aus so einer anderen Generation, sage ich mal, sind ja alle schon ein bisschen älter. Und was Barbie so gerissen hat, auch für unsere Community, ist einfach krass. Und ich sehe den ja auch ab und zu mal, also ich habe den ab und zu mal gesehen. Wir hatten noch bei Riccardo Simonetti, bei dem Fotoshooting für seine Initiative, haben wir uns auch das letzte Mal gesehen. Witzigerweise war das, glaube ich, der Tag, da hatte er Geburtstag. Und am nächsten Tag sind die, glaube ich, alle zu dem Dreh geflogen. Die haben das ja irgendwo in Südamerika oder wo haben sie das gedreht?
Nee, ich glaube, dass
auf jeden Fall nicht in Europa.
Nee. Oh, wo wurde das denn nochmal gedreht? Ich komme jetzt gerade nicht so auf den Namen. Irgendwo in
Panama.
Ja,
Ecuador,
irgendwie sowas ganz Exotisches, ja,
genau,
auf jeden Fall, ja.
Aber er hat halt nichts erwähnt. Also ich wusste gar nicht, dass er bei Drag Race ist. Also man wusste nichts davon. Ich habe im Nachhinein dann so, ich so, ah, der ist dann, glaube ich, ein, zwei Tage nachdem wir uns gesehen haben, dahin geflogen, so für den Dreh. Da haben wir uns das letzte Mal richtig, richtig cool unterhalten. Da hat er mir auch irgendwie erzählt, wie toll er das findet, was ich aus meinen Partys gemacht habe und so. Und ich habe ja auch so den größten Respekt vor ihm. Und ja, allein deswegen ist das, ne, das hat nichts mit Barbie und wie die das alle machen, sondern es ist einfach mein Empfinden, dass ich dann sowas dann immer im Original sozusagen, also das Original muss ich dann immer gucken.
Okay, also so. Bei mir, also ich verstehe das total, was du meinst. Bei mir ist es halt genau andersrum, weil, also ich habe zwar auch das amerikanische Drag Race super gerne geguckt, weil das ist natürlich international.
Ja.
Aber ich habe mich halt auch krass auf den deutschen Ableger gefreut, weil, also ja, es ist in gewisser Weise irgendwie kopiert. Das ist ja auch so ein Franchise quasi, wo die Rechte verkauft werden. Aber dass wir da halt Leute sehen, die aus unserer deutschen Szene sind und die wir eventuell sogar auch kennen. Mm. Das, finde ich, ist halt das Interessante daran.
Ja, das ist ein guter Punkt eigentlich. Das könnte es irgendwie doch spannender machen,
also,
oder?
Also mir geht es halt dann eher um den Cast selber.
Ja.
Weil das sind ja wirklich Leute so aus unseren Reihen. Und das könnte ja theoretisch auch, keine Ahnung, nächstes Jahr zum Beispiel Lotta, die auch auf deinen Partys da immer mit dabei ist, die könnte ja theoretisch jetzt in der zweiten Staffel auch dabei sein.
Ja, ja.
Und deswegen finde ich halt diese deutschen Ableger immer so cool, weil das halt wirklich so Leute sind, wo du auch mal sagen kannst, hey, den kenne ich sogar.
Ja, stimmt, stimmt. Das Ding ist, also da hast du vollkommen recht, aber wie ist es denn jetzt? Also du guckst es ja, ne?
Ja, also
sag mal deine Einschätzung.
Ich habe erst gedacht, es wird kompletter Trash, weil ich so dachte, Germany kann das nicht. Dann habe ich die erste Folge gesehen und war aber positiv überrascht. Mhm. Also ich fand, es war besser als erwartet.
Hast du damals Queen of Drags auf Pro7 geguckt mit Heidi Klum?
Ja, habe ich auch
geguckt. Ist das besser? Also ist Drag Race Germany besser?
Also ich finde, Drag Race Germany ist insofern besser, weil das halt wirklich dieses komplette Drag umfasst. Also von Schauspielen bis Schminken bis irgendwelche Kleider zusammennähen bis keine Ahnung wohin. Und bei Queen of Drags ging es aber eigentlich die ganze Zeit immer nur darum, einen Song zu performen.
Ja.
Also da ging es eigentlich hauptsächlich nur ums Tanzen.
Ja, stimmt.
Und ich fand, das hatte dann nicht so viel damit zu tun. Und genau, bei Drag Race Germany fand ich, es hat sehr stark angefangen. Aber es gab jetzt auch immer mal so Folgen zwischendurch, wo ich halt dachte, ah, da war das Judging jetzt irgendwie nicht so.
Aber hast du bei Drag Race US, finde ich auch, es gibt immer so ein, zwei so Folgen, wo du denkst, okay, das war jetzt einfach nur ein Lückenfüller. So, da ist gar nichts passiert, nichts war spannend.
Ja.
Passiert manchmal. Ich glaube, da steckst du auch in der Produktion nicht drin. Dann kommt irgendwie eine Sendung bei rum, die dann vielleicht, wo man denkt so, meh.
Also ich kann abschließend jetzt noch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Es gab jetzt Folgen, wo ich dachte, geil. Es gab Folgen, wo ich dachte, ah, nee, sollte man lieber doch lassen.
Ja.
Aber man merkt auf jeden Fall, dass der deutsche Ableger deutlich weniger Budget auch hat.
Ja, aber das merkst du selbst bei Drag Race Australien und UK, erste Staffel, da hat man das auch gemerkt. Also wo noch selbst RuPaul ja als Moderatorin da war, hast du gemerkt, die haben ganz anderes Budget als die Amerikaner. So, das hat sich dann später gesteigert, aber ja.
Aber was ich abschließend dazu noch mal sagen möchte, ich finde es halt sehr, sehr schade. Also ich nenne jetzt keine Namen und Spoiler auch nicht. Aber es mussten sehr, sehr früh schon Queens gehen, die ich wirklich ganz weit vorne gesehen habe. Also da wurden manchmal Entscheidungen jetzt getroffen, wo man echt dachte, das hätte man so gar nicht.
Müssen wir vielleicht mal, wenn die Staffel durch ist, drüber reden, sodass du auch spoilern kannst eigentlich.
Ja.
Ich will dazu auch eine Sache sagen, weil sich das jetzt so negativ bei mir angehört hat. Aber ich will dazu sagen, dass ich generell es aber richtig wichtig finde, dass es noch zu Drag Race Germany gekommen ist. Weil das war ja jahrelang so, wo bleibt Germany? Und dann gab es ja auch diese ganzen rechtlichen Probleme und bla. Und was ich auch daran wichtig finde, ist gerade jetzt, wo auch diese Debatte ist, immer mit diesem, dass man Drag mit so, eigentlich mit so Verbrechern in Verbindung bringt, ne? Dass die pädophil wären, dass die Kinder irgendwie umdrehen zum Queer-Sein. Und weißt du, so Drag Queens wird ja gerade so eine kriminelle Energie so weltweit zugedichtet, dass ich das geil finde, dass wir das auf Deutsch einmal haben. Ich meine, klar, guckt sich das kein Homophober gezielt an. Und leider läuft es auch nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sodass man es zufällig sieht. Aber theoretisch hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich will mal wissen, was Drag wirklich ist. Weil bei Drag geht es ja nicht um Pädophilie oder ne, irgendwas, sondern es ist ja eine Kunstform. Und dann kannst du dir einmal angucken, was die wirklich machen. Weil die machen ja eigentlich nur Kunst. Die interessieren sich ja nicht für andere Menschen, sondern für ihre Kunst in dem Sinne. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber was du jetzt eben auch angesprochen hast, es ist halt nur bei Paramount Plus zu streamen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil jetzt haben wir diesen deutschen Ableger, der ist aber nur in dieser eh schon vorhandenen Drag Race Bubble jetzt irgendwie zu sehen. Und zum Beispiel Queen of Drags von Heidi Klum, das lief auf ProSieben um, weiß ich nicht, 7:45 oder so.
Ja.
Ich glaube, Queen of Drags hat viel, viel mehr Traffic gehabt
als klar.
Drag Race Germany, obwohl das eigentlich das viel größere Format ist.
Aber zeigt das nicht, wie schwierig das ist, überhaupt sowas umzusetzen? Weil ich hätte eigentlich gesagt, die Sender hätten sich drum reißen müssen, die Rechte dafür zu bekommen, um das im Fernsehen zu zeigen. Weil Fernsehen ist einfach noch mal was anderes als Streaming. Aber dass das dann irgendwie vielleicht ist es so, wenn die es halt ganz vielen Angeboten haben, dass dann am Ende nichts mehr übrig blieb, außer, ja, okay, wir gehen zu Paramount Plus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle damit happy sind.
Ja, letztendlich weiß man es nicht, aber ja, da wird bestimmt einiges im Hintergrund irgendwie laufen, was man jetzt so nicht mitbekommt.
Jetzt hast du mir Bock drauf gemacht. Vielleicht muss ich es doch gucken.
Ja, ich habe mich da auch irgendwo eingezeckt bei irgendeinem Paramount-Zugang.
Das haben wir alle nicht gehört. Pierre hat sich einen eigenen Paramount-Account plus nur wegen Drag Race. Wusstest du, dass ich für die offizielle Aftershow-Party angefragt wurde? Das war auch so witzig. Das war einfach nur scheiße, weil die haben mich gefragt, ob ich da auflegen will. Und ich so, oh mein Gott, wie geil. Und ich so, scheiße, da bin ich im Urlaub. Und was ist passiert? Ich lag krank und der Urlaub wurde abgesagt. Aber ich war auch zu krank, um diesen Gig zu machen. Naja.
Tja.
Ja, bei der Premiere, ne, da gab es halt eine Aftershow-Party.
Dafür wirst du dann nächstes Jahr Guest Judge oder so.
Oh, das wäre so schön, wenn man mir einmal mal wirklich ein bisschen Credits zugutekommen lassen würde. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, als DJ und Veranstalter sehen die Leute gar nicht, dass man wirklich was für die Community macht, sondern die denken, du willst einfach nur feiern und saufen.
Hä? So. Ich dachte auch, du willst nur feiern und saufen.
Eben. So, kommen wir zum nächsten. Jetzt haben wir voll lange über Drag Race geredet. Wow. Okay, das müssen wir jetzt aber kurz machen, weil das ist jetzt richtig Insider-Wissen. Hallo ihr beiden. Ich habe eine Frage an Pierre oder Miss Daily, if you're nasty.
Hello, it's me.
Okay, jetzt bringst du mich um. Taja oder Tyra?
Taria.
Was? Taria?
Taja.
Okay. Taja, was? Turunen?
Wie spricht man die? Turunen.
Taja Turunen.
Tanja Turnen.
Oder Flor Jansen als Frontfrau von Nightwish. Zur Erklärung, Nightwish ist eine Band und das sind die zwei Frontfrauen.
Genau.
Hätte ich jetzt so. Das hätte ich noch hinbekommen.
Also Taja ist die erste Frontsängerin von Nightwish gewesen, eine Symphonic Metal Band. Und dazwischen gab es aber noch Annette Olsson und die dritte ist jetzt Flor Jansen. Und um das jetzt ganz kurz zu machen, ich persönlich finde insgesamt von allen dreien Flor Jansen am besten. Mhm. Aber Taja ist trotzdem total einzigartig und hat die Band zu dem gemacht, was es letztendlich auch war.
Ah, okay.
Aber rein stimmlich, finde ich, passt Flor Jansen am besten.
Mm.
Das ist jetzt aber nur meine subjektive Meinung.
Okay, wie schade, dass ich dazu nichts sagen kann.
Naja, aber jeder kennt bestimmt einen Nightwish-Song. Also ja. Früher ganz erfolgreich war der Song Nemo.
Okay.
Der lief auch 2004 oder 2005 immer auf Viva und so.
Okay.
Ja, also das ist halt schon die erfolgreichste Symphonic-Metal-Band, die es so gibt, würde ich sagen.
Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Zum
Aber
nächsten
stopp, Thema. Mich würde ja jetzt mal interessieren, wer diese Frage gestellt hat.
Ja, und was die Person dazu sagt.
Weil das klingt ja jetzt irgendwie so, als hätte ich diese Frage hier selber eingereicht oder so.
Ja, vielleicht kann die Person ja mal sagen, was er oder sie als Präferenz sieht und was wie auch die Einschätzung von Pierre findet.
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, wir haben auch ein paar Metal-Hörer hier
bei
uns.
Ja, durch dich. Ja.
Also ich war auch mal auf einer Grufti-Party und habe da auch Zuhörer vom Podcast getroffen.
So geil, ey. Vor allem, so, weil ich ja auch komplett was anderes höre.
Ja.
Es ist so, das bringt halt hier die Welten zusammen. Geil. So, hallo ihr zwei Zuckerschnecken. Ich möchte mal eure Meinung zum Thema Cockringe und Ballstretcher hören. Trägt ihr auch welche und tönt es euch an? Manchmal bin ich den ganzen Tag mit einem Cockring an der Uni und kann mich vor Horniness kaum konzentrieren. Weiter so, bin gespannt auf eure Meinung. Also, so trage ich es nicht. Also, ich trage es jetzt nicht im Alltag. Du?
Wie, du trägst jetzt gerade keinen?
Kein Cockring, nee. Du?
Nein, natürlich nicht. Nee, also ich kann damit auch nicht ganz so viel anfangen. Also ich mag das auch beim Sex tatsächlich nicht so gerne, weil ich immer das Gefühl habe, dass das irgendwie. Also bei mir ist das so, nach 5 Minuten habe ich das Gefühl, es tut dann irgendwie weh.
Echt? Okay.
Weil sich das Blut halt auch so krass staut.
Dann ist der Ring vielleicht zu klein.
Ich weiß es nicht. Ich habe schon verschiedene mal ausprobiert, aber ich glaube, vielleicht ist das auch einfach eine Typsache. Also
ja,
irgendwie,
kann auch
mir
sein,
gefällt
ja.
einfach dieses Gefühl einfach nicht so gerne.
Ja.
Und ja.
Aber glaubst du, wenn man das so einfach die ganze Zeit dran hat, dass das, also ich glaube nicht, dass mich das geil machen würde?
Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach dieses. So, keiner weiß, dass ich das gerade trage.
Ja.
Und dass man so, obwohl es ja keiner sehen kann, man das aber trotzdem in der Öffentlichkeit so.
Ja, schon, wobei die Eier fühlen sich dann auch anders an. Also die Oberfläche hat ja eine andere Spannung. Und das kann schon sein, dass wenn das gegen die Hose reibt, dass man davon dann doch geil wird.
Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die so ein Cage tragen.
Ja.
So, das machen ja auch viele dann so, obwohl man das halt nicht mitkriegt.
Stimmt.
Das ist ja auch so ein Ding, was dann viele geil finden.
Ja, das stimmt. Also im Alltag trage ich es jetzt auch nicht, aber beim Sex habe ich das auch schon ab und zu. Also bei mir ist es am besten, wenn es nur um die Hoden ist. Es gibt ja auch die Version, dass halt Hoden und Penis, ne, so. Sozusagen, dass zwischen Penis und Hoden das frei ist, aber ne, so. Und ja, nur es gibt ja auch Penisringe, so. Das finde ich immer, das ist mir dann, weiß nicht, wenn, das ist so. Keine Ahnung, das ist auch geil, aber da habe ich auch manchmal das Gefühl, wie du bei den Hoden, das ist mir manchmal zu viel Druck im Penis. So. Dann denke ich so, oh nee, das ist jetzt mir, der ist unnormal hart, obwohl der genauso hart ist wie normal, aber es fühlt sich, weißt du, ich meine, manchmal fühlt sich das dann so komisch hart an.
Ja.
So, aber ja, rund um die Eier ist eigentlich, ja, finde ich eigentlich ganz geil. Habe ich aber oft auch, also ich mache das gar nicht so regelmäßig. Es ist immer so, dass es nach einiger Zeit fällt uns mal so ein, so ey, wir können ja auch mal Cockringe wieder benutzen. So. Und dann denkt man so, okay, geil, aber es ist dann auch nicht so, dass ich es dann dauernd hinterher wieder haben muss. Also es ist immer mal unterschiedlich.
Also ich glaube aber, dass viele den halt auch nutzen, also weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung, weil sie vielleicht auch so jetzt nicht mehr unbedingt die krasse Potenz haben, weißt du, was ich meine?
Meinst
also dieser
ja,
Cockring unterstützt ja manchmal auch so ein bisschen,
ja,
dass
das
der so hart
sein.
Bleibt oder
Ja, also ich erzähle dir jetzt mal was über meine Hoden.
Okay, jetzt sind wir gespannt.
Ja, weil das Ding ist, wenn ich liege und zum Beispiel, wenn ich jetzt liege und die Beine hochmachen würde, ist bei mir ganz oft so, dass die Eier, also die Hodenstöcke,
ich weiß, was du sagen willst, ja.
Die rutschen hoch in weißt du, die sind dann so raus aus diesem Hodensack und das ist immer unangenehm so. Und da hilft manchmal, also ich glaube, würde ich mich zum Beispiel ficken lassen und würde mir dabei einen runterholen, müsste ich einen Cockring tragen, weil sonst würde es mich die ganze Zeit nerven, dass die Eier sozusagen da weg sind. Für sowas ist es gut, aber umgekehrt, wenn jemand meine Eier leckt ohne Cockring, ist es viel intensiver, als wenn ich einen Cockring anhabe. Obwohl ja viele sagen, es ist umgekehrt bei ihnen, weil dann eine andere Spannung herrscht, aber bei mir ist es genau umgekehrt. Also das Lecken ist geiler ohne. Deswegen gibt es für mich nicht so viele Gründe, einen Cockring zu tragen.
Irgendwie. Ich finde halt auch, wenn man so einen Cockring trägt, dann fühlt sich auch das irgendwie so ein bisschen wie so ein Fremdkörper dann an. Also das fühlt sich halt, ja also genau, du weißt, was ich meine, ne?
Das ist die richtige Bezeichnung für, als ich meinte, der Penis ist dann so anders hart.
Genau,
ist dann so, ja.
Der fühlt sich nicht mehr an wie der eigene.
Ja,
dann.
Das ist der Punkt.
So, als wenn man sich mit einem Gummihandschuh selber anfasst oder so. Das fühlt sich dann ja auch nicht wie die eigene Hand an.
Ja, oder nicht mit der rechten, sondern mit der anderen.
Genau,
weißt du,
es
sozusagen.
Fühlt sich fremd an, ja. So könnte man das sagen, ja.
Ja, witzig, ja, sehe ich auch so. Aber ja, die Vorstellung manchmal, dass Leute so heimlich sowas anhaben, ist schon lustig, finde ich.
Ja, irgendwie schon, ne?
So, wer weiß, vielleicht heute irgendwie, keine Ahnung, wo man war, wer weiß, wer da alles einen Cockring hat.
Ich meine, wenn man jetzt mal so überlegt, ne, wie viele Menschen vielleicht auch so in der Stadt, wenn du draußen unterwegs bist oder in der U-Bahn, wie viele Menschen sowas vielleicht tragen und du weißt es halt einfach nicht. Ich meine, das sind ja auch alles Menschen mit fetischen Vorlieben.
Voll.
Eigentlich, wenn du mal so überlegst, was die alle zu Hause so treiben, ne?
Ist so. Ja, cool. Also bin mal gespannt, was ihr alle dazu sagt. So, kommen wir zum nächsten Telonym. Hallo, meine Podkätzchen. Clevere Wortwahl. Kim Petras Tour ist gestartet und ich freue mich wahnsinnig auf ihr Konzert in Berlin. Was sagt ihr zum relativ schlechten Ticketverkauf in Deutschland? Hoffentlich macht Barry eine inoffizielle Aftershow-Party. Dazu würden wir lieben XXX. I wanna XXXXXXX. Soll ich da kurz was zu sagen?
Ja.
Also ganz kurz zu der Aftershow-Party. Also ich bin da dran und es wird, wenn, dann auch die offizielle, weil das ist dann mit Universal zusammen. Aber die wollen noch irgendwie ein bisschen warten. Und ich muss gucken, ich werde nicht alle Termine eine machen. Also in Berlin ist meine Party eh einen Tag später als das Konzert. Das heißt, das bleibt auch so. Und in Köln ist ja unter der Woche. Da ist jetzt gerade die Planung, das zu machen, aber da habe ich gesagt, dass meine Prämisse ist, dass der Club in der Nähe von der Location sein muss, weil da, wo die Location ist, wäre es richtig, man müsste einmal quer durch die Stadt, um in den Club zu kommen, wo ich sonst immer bin. Und ich finde das unter der Woche schon geiler, wenn die Leute eigentlich nicht weit zum Club müssen. So. Aber es wünschen sich sehr, sehr viele in Köln eine Kim Petras Aftershow-Party. Das ist echt krass. Ganz viele schreiben auch so, ja, mein Hotel, ich habe extra ein Hotel gebucht und so. Ich bleibe über Nacht und wir wollen danach feiern gehen. Aber ich sag euch, Leute, beim Beyoncé, bei den Aftershow-Partys war das genauso. Alle waren so scharf auf diese Partys. Und am Ende waren alle so durch nach dem Konzert, dass die gar keine Energie hatten so auf der Party. Aber gut, ihr müsst aufpassen, was ihr euch wünscht, denn manchmal setze ich das auch um.
Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich werde bei der Tour nicht dabei sein, weil Kim Petras leider nicht nach Hamburg kommt. Und ich habe irgendwie keine Lust, deswegen jetzt extra nach Berlin mit Zug und Hotel. Und dann zahle ich ja, keine Ahnung,
ja, es sind am Ende immer mehr Kosten. Plus, keine Ahnung, Urlaub oder was auch immer, ne, was man dann nehmen muss. Gut, Berlin ist an einem Freitag, da müsste man jetzt vielleicht nicht Urlaub nehmen, aber.
Also ich war bei ihrer letzten Tour, das war diese Clarity-Tour.
Da waren wir doch zusammen.
Genau,
ne?
Da waren wir
zusammen. Kurz vor Corona. Das war das letzte Konzert vor Corona, was ich gesehen habe.
Ich glaube, dass es jetzt die aktuelle Tour musikalisch noch mal ein bisschen geiler wird, weil ja auch viel dazugekommen ist. Aber trotzdem. Ach nee, irgendwie für. Also, ich liebe Kim Petras, gar keine Frage, aber deswegen jetzt extra nach Berlin oder Köln, das. Nee.
Ja.
Da bin ich auch, glaube ich, ein bisschen zu Hamburg bezogen, was Konzerte angeht. Also, das Einzige war jetzt ja wirklich mal Lady Gaga in Düsseldorf, was aber auch ganz gut passte, weil ich ja eh aus dem Urlaub kam und wir eh über Düsseldorf geflogen sind.
Ja.
Aber jetzt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann extra in andere Städte fährt.
Ja, ja gut, muss man ja auch nicht. Das ist ja, also das macht man ja auch. Ich finde, das ist so eine Sache, darüber muss man gar nicht nachdenken. Entweder hört man, die Person kommt auf Tour und ist sofort so, egal wo, ich will hin. Oder man ist halt so, ja, muss jetzt nicht sein. Also finde ich voll. Und ach so, genau, dann die Frage war ja, dass, was wir zu den relativ schlechten Ticketverkäufen in Deutschland sagen. Also soweit ich weiß, sind die deutschen Termine gar nicht schlecht verkauft. Also, es hieß ja irgendwie, dass die US-Termine sich so schlecht verkauft haben. Und das ist auch schon wieder so krass. Kurz bevor die Tour angefangen hat, ging das ja überall viral, dass irgendwie ihre ganzen Hallen, es gäbe noch überall Tickets und sie würde ja vor leeren Stadien spielen müssen, bla bla bla. Jetzt hat ja die Tour begonnen. Ich glaube, jetzt sind es irgendwie 4, 5 Termine schon gewesen. Egal, welche Story ich gesehen habe aus den USA, die Stadien waren voll. Ich habe kein leeres Stadion gesehen. Also ich weiß nicht, wo diese Fake News immer herkommen. Das ist ja wirklich richtig schlimm. Ich habe das ja auch geglaubt und habe dir das ja auch geschickt und gesagt, so, ey, guck mal, es sind noch alle Tickets verfügbar. Dabei tritt die gar nicht vor leeren Hallen auf.
Also ich denke auch mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Arena gebucht hast und aber nur 1000 Tickets verkauft hast, dann hätte man das ja auch rechtzeitig schon entweder umverlegt oder halt abgesagt. Ja. Aber man würde ja nicht in einer großen Arena vor 1000 Leuten spielen. Das würde man ja gar nicht machen.
Eigentlich nicht. Also meistens findet man ja einen Weg, das dann abzusagen. Dann ist der Künstler krank oder Produktionsprobleme, bla. Naja, wir sind gespannt. Das ist ja erst nächstes Jahr hier in Deutschland. Ich glaube, Ende Februar, Anfang März sind die Termine. Also da werden wir bestimmt noch mal drüber reden. Okay, kommen wir zum nächsten. Jetzt guck mal was ganz anderes. Hey, meine Lieben, ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für euch. Wie finden wir das denn?
Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde.
Das werden wir sehen. Okay, wir gehen die einzeln durch, ja? Oral oder anal? Ja gut, aber was? Also ist man jetzt der Aktive oder der Passive?
Ja, ich sag jetzt mal beides. Also, ja, wo, ach so, ja, du bist ja
Also
aber du bist ja anal, bist du ja nur aktiv, also überwiegend.
Ja.
Bist du dann oral auch nur? Nee, warte mal, oral, bist du beides oder auch nur eins?
Warte mal, oral, wenn ich mich blasen lasse, bin ich ja eigentlich passiv. Ja. Dann, ne? Ja, dann bin ich oral eher passiv.
Ah, okay.
Ja.
Also du bläst nicht so gerne.
Kommt drauf an, ist so phasenweise. Kommt auf die Person, also wenn das jemand will, dann mache ich es auch, ist doch gar kein Ding, finde ich auch geil. Aber ich muss jetzt niemanden dazu zwingen. So, weißt du, also
ich blase dir jetzt ein.
Ja, also sagen wir so, wenn ich geblasen werde, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh, hör auf, ich will jetzt auch mal blasen bei dir. Sondern das ist dann schon so meine Rolle. Aber passt ja auch, wenn man eher dominant ist, dann lässt man sich ja blasen. Und dann ist das so, ja. Aber worum geht's denn jetzt hier? Also ob man in deinem Fall ob du blasen und dich ficken lassen sollst, oder?
Nee, ich glaube, entweder oder ist, welches von beiden, also wenn du jetzt nur noch eins von beiden den Rest deines Lebens machen dürftest, wäre es dann oral oder anal?
Aber machen heißt
egal, ob aktiv oder passiv.
Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, anal. Also jemanden dann anal ficken.
Okay, also wenn ich jetzt spontan antworten müsste, würde ich, glaube ich, fast sogar oral sagen.
Ja, warum?
Weil ich irgendwie oral fast noch ein bisschen geiler finde als, also aktiv oder passiv, als anal. Ich weiß nicht, anal ist halt einfach dieses.
Wobei oral kannst du mehr machen, ne? Du kannst ja blasen, du kannst einfach nur lecken, du kannst auch die Eier lecken.
Ja, ich finde auch irgendwie, dass da so eine andere Stimmung irgendwie bei ist. Ich finde, anal ist halt so. Das kann halt auch eigentlich voll unpersönlich sein. So,
ja,
aber gut, kann stimmt, oral halt auch, aber. Weil ich glaube, also ich habe es schon oft gehabt, dass ich irgendwie lieber oral mit jemandem hatte als anal.
Witz. Ja, das kann ich verstehen, weil ich zum Beispiel finde ganz oft, dass so ein Handjob auch so einen richtig perversen Reiz hat. Manchmal finde ich das sogar geiler, als geblasen zu werden, weil ich irgendwie dieses so eine fremde Männerhand, die dir da eine runterholt, das finde ich irgendwie manchmal viel geiler, als geblasen zu werden, muss ich sagen. Das, irgendwie, das hat manchmal dann so einen anderen Reiz.
Also deine Antwort ist jetzt?
Anal.
Okay, ich sag oral.
Okay. Gesicht oder Körper? Oh, ich glaube sogar Körper bei mir.
Nee, ich würde Gesicht sagen.
Okay. Blond oder brünett? Oh, schwierig. Ich finde ja beides geil.
Also ich würde eher brünett sagen, wobei ich eigentlich eher Team schwarze Haare bin. Also blond ist nicht ganz so meins. Also ist jetzt nicht so, dass ich keinen Blonden daten würde, ja, ja. Aber wenn ich die Wahl hätte, lieber immer schwarze Haare, deswegen würde ich hier jetzt brünett sagen.
Ja, wenn ich auch jetzt entscheiden müsste, würde ich blond sagen. Siehe mein Boyfriend. Spucken oder schlucken?
Also ich mag schon schlucken, aber ich würde es jetzt halt nicht bei einer wildfremden Person machen.
Ja, ich würde aber auch eher, ich finde, ja, schlucken finde ich eigentlich auch also, ich ganz geil.
So. Wenn es eine Person.
Hauptsache, ich erzähle es, dass ich nicht so viel blase, aber doch, ich würd, wenn ich es mache, schlucken. Dann das volle Programm, Kinder. Dann wird auch ordentlich, da wird der Proteinshot auch ordentlich runtergewirkt.
Ja, also bei einem Partner auf jeden Fall schlucken, würde ich sagen.
Ja. Taylor Swift oder Miley Cyrus? Miley Cyrus. Da brauche ich gar nicht überlegen.
Spontan würde ich jetzt auch Miley sagen.
Ja.
Obwohl ich jetzt beide nicht krass, also nicht ganz so krass höre. Aber Miley ist bei mir immer noch mehr so auf der Skala drauf als Taylor. Die geht bei mir immer so nebenbei irgendwie mit.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich bin so bei Taylor, also ich habe gar nichts gegen sie. Das war jetzt einfach nur so, ich bin mehr Miley. Das holt mich mehr ab, auch inhaltlich.
Ja,
so. Das, was Taylor so erlebt hat und besingt, das betrifft mich oft auch gar nicht so wirklich. Wobei ich sagen muss, jetzt in beiden Taylor Swift-Alben fand ich richtig, richtig gut, aber läuft auch bei mir eher so nebenbei, so. Okay, cool. Ich find's geil. Das können wir gerne öfter mal machen. So, schickt uns öfter mal so eine Entweder-Oder.
Ja, das fand ich auch ganz erfrischend.
So ein kleines Game zwischendurch. Okay, bleiben wir kurz noch bei Musik. Hallöchen. Freue mich sehr darüber, dass ihr zurück seid. Kurze Musikfrage, die aber ihre Berechtigung hat. Wie findet ihr das neue Kylie-Album Tension? Was ist eurer Meinung, was ist eure Meinung dazu? Was sind eure Favoriten aus dem Album? Meine Favorites sind Vegas High, Just Imagine und Tension. Ich danke euch im Voraus und freue mich, euch auf den nächsten Partys anzutreffen. Liebe Grüße, eine Bitch aus Berlin. Dann haben wir uns vielleicht sogar letzte Woche gesehen.
Ja, und was sagen wir zu dem Album?
Ich finde es, also ich sag zu dem Album so, das Album davor, Disco, fand ich runder, weil das für mich so ein Konzeptalbum so ein bisschen war. Aber das Tension-Album finde ich auch richtig gut, weil es sind halt solide, gute Pop-Songs. Und ich gönne ihr einfach, dass sie jetzt auch mal so einen riesen Erfolg hat. Sie hängt hier überall in der Innenstadt mit dem Album. Padam war ja auch ein riesen Hit eigentlich. Und da freue ich mich einfach für sie, weil ich glaube, jeder, also ich kenne niemanden, der Kylie nicht mag. Also selbst wenn man die Musik nicht hört, die Leute mögen sie einfach auch als Person. Und ich glaube, das ist so die Quittung, die man kriegt, wenn man über 30 Jahre lang sympathisch und nett mit Journalisten und Fans umgegangen ist und gute Musik macht, dann kommt das dabei raus, dass du in dem Alter noch irgendwie jung und alt erreichst. Und das gönne ich ihr einfach.
Also ich liebe die Dance Kylie.
Ja.
Auf jeden Fall. Also ich mag ihre alten Alben auch super gerne. Mir gefielen jetzt die letzten beiden Alben, also Golden und Magic oder wie hieß das?
Disco.
Nee, Disco, Entschuldigung. Magic war ein Song, ne?
War ein Song, ja, stimmt. Deswegen war jetzt gar nicht so weit weg. Sonst hätte ich dich schon ausgelacht.
Die beiden Alben, muss ich sagen, gefielen mir nicht ganz so gut, weil ich von Kylie einfach was anderes gewohnt bin. Also ich liebe halt so Songs wie, heißt der Like a Drug oder Time Bomb oder sowas. Die finde ich halt richtig geil. Oder Slow oder sowas. Und Golden war mir halt zu Country und Disco war mir zu Disco. Und jetzt, finde ich, hat sie endlich mal wieder so ein richtig geiles Dance-Album rausgehauen.
Ja.
Was ich auch persönlich sehr feier. Und meine Favorites sind auf jeden Fall Vegas High, ist, glaube ich, der beste Song auf diesem ganzen Album.
Mhm.
Und Somebody to Love hieß der, glaube ich.
Auch geil.
Den finde ich auch sehr geil.
Ja, das stimmt. Ich finde One More Time richtig gut und Tension finde ich einfach mega geil.
Tension auch.
Ich finde auch, wenn man das Album hört, versteht man, also ich verstehe, dass Padam eine Single war, weil das einfach, glaube ich, so eingängig war für alle. Die wussten wahrscheinlich, dass damit, ne, das erreicht viele, weil es auch so hängen bleibt. Aber es ist an sich die beliebigste Nummer, wenn man es im Nachhinein, das ist eigentlich so die billigste Nummer irgendwie, auch wenn sie mega Spaß macht, so, aber ich finde es auch geil. Ich mag halt also auch, dass sie halt so soliden Pop macht. Ich habe immer so ein bisschen so ein Problem, wenn das so ganz wie so Genrewechsel ist. Und es ist ja wirklich so ein bisschen 80s, dann wieder ein bisschen Disco, dann wieder Dance, dann ein bisschen EDM. So, aber trotzdem ist es ein tolles Album. Also die Vinyl ist auch hier irgendwo, die guckt uns da oben an. Die steht hier bei mir.
Ich finde auch, das Albumcover sieht echt richtig geil aus.
Finde ich auch.
Also ich finde, von den letzten drei Alben jetzt ihr Bestes auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
Sehr, sehr schön. So, hier noch eine kurze Anmerkung, das muss ich kurz vorlesen, weil das so witzig ist. Hallo ihr beiden, mein CSD-Highlight war, wie du, Barry, in Frankfurt am Ende deines Sets ins Mikro gerufen hast, dass du jetzt einfach nur noch mit uns feiern willst, um dann deine Sachen zu packen und zu gehen. Einfach iconic.
Okay.
Ey, das ist mir schon öfter passiert. Ich muss es kurz erklären. Das liegt daran, dass ich meistens dann bin so, okay, ich bin jetzt durch mit dem Set. Ich kann noch ein bisschen bleiben. Also will ich jetzt mit den Leuten feiern. So. Und ich habe einen Nach-DJ. So. Und manchmal ist es so, dass man dann eigentlich nur seine Sachen einmal ins Backstage bringen will. Und dann entweder versackt man im Backstage, weil man da voll die interessanten Gespräche hat. Oder auf dem Weg dann unterhält man sich mit zig Leuten. Oder wie in Frankfurt, da wollten zig Leute Fotos machen auf dem Weg zum Backstage. So, sodass ich so viel Zeit verplempert habe, dass als ich dann zurückkam, irgendwann Marc zu mir, also der andere Veranstalter, meinte so, ey, du musst in so und so vielen Stunden ja schon auf der Aftershow-Party auflegen, willst du nicht mal ins Hotel? Und ich so, oh mein Gott, ja, ich muss noch duschen, essen, mich umziehen, scheiße, ich muss los. Deswegen habe ich meine Sachen gepackt und bin los. Aber es ist so dieses Bild so, oh Leute, ich will es mit euch feiern und ich packe so meinen Koffer und gehe.
Und ciao.
Also ganz so war es nicht, aber ja, es passiert manchmal irgendwie. Ja, so, wir sind ja gleich am Ende der Folge und wir haben ja gesagt, dass wir auch immer noch mal so ein bisschen Schwerpunktthemen hervorheben. Und letzte Woche hat ja jemand über das Folsom in Berlin gesprochen, diese Fetisch-Straßenfest. Und da haben wir ja gesagt, dass wir noch nie da waren und dass wir irgendwie so die und die Ängste davor haben oder Bedenken und uns irgendwie da nicht so richtig hintrauen. Und es gibt ja paar Feedback-Sachen, die ganz interessant sind, vielleicht auch für euch zu Hause, weil ich glaube, dass jetzt nicht jeder schon mal da war, zumal in Deutschland gibt es das ja nur in Berlin in der Form. Das gibt es ja, ich glaube, sogar in Europa gibt es das nur in Berlin in der Form, glaube ich.
Das weiß ich gar nicht. Naja,
gut, gucken wir mal. Also, hey Pierre, hey Barry, ihr wolltet einen Erfahrungsbericht zur Folsom in Berlin und ich kann euch von meinen Erlebnissen erzählen. Ich war nicht privat da, sondern beruflich für eine Organisation, die dort einen Stand hatte. Das war auch mein erstes Mal dort und ich war mega aufgeregt. Grundsätzlich darf jeder auf das Straßenfest, aber es gibt einen kontrollierten Einlass. Jedoch wird man dort nicht auseinandergenommen, sondern man bekommt einen Sticker und wenn man möchte, darf man spenden. Es wird also nicht selektiert nach bestimmten Kriterien. Die Stimmung war sehr schön, überall waren heiße Menschen und im Großen und Ganzen ist es ein normales Straßenfest, nur im Fetischkontext. Natürlich ist Fetischkleidung gern gesehen, aber man kann sich so anziehen, wie man sich im Endeffekt wohlfühlt und ist zu nichts gezwungen. Natürlich wird man viel aufregende Dinge sehen und erleben, aber man stellt sich das, glaube ich, extremer vor, als es ist. Es gibt einige Besucher und Besucherinnen, die normale Kleidung anziehen und sich das anschauen wollen. Jeder sollte sich trauen, dahin zu gehen und sich nicht unnötig unter Druck zu setzen oder versucht, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Das Straßenfest ist ja schließlich auch dazu da, dass es in der Gesellschaft normalisiert wird und die Vorteile und der Charme langsam schwindet. Jeder war schon mal das erste Mal da und da muss man nicht direkt hunderte Euros ausgeben für Fetischkleidung. Ich hoffe, man sieht euch bei der nächsten Folsom. Traut euch!
Ja, also fand ich auf jeden Fall erstmal ein tolles Feedback. Also ich konnte mir das jetzt echt so ein bisschen besser vorstellen, wie das da abläuft.
Ja, dann pass mal auf, soll ich die nächste schon mal vorlesen, weil ein Zuhörer oder Zuhörerin, ich gehe mal davon aus, dass es eine männlich gelesene Person ist, hat einen richtig ausführlichen Bericht
abgegeben. Okay, dann hau den nochmal mit raus und dann können wir danach.
Da können wir kurz drüber reden. Und das finde ich, ich lese auch nur vor, es ist eigentlich viel zu lang für den Podcast, aber es ist halt super interessant. Also, hallo, liebe Zuckerschnecken. Ihr wolltet Eindrücke und Infos zum Folsom, ihr bekommt sie. Als erstes vorweg, Folsom ist eine Fetischveranstaltung, bei der sich alle möglichen Fetischliebhaber treffen. Sprich, es geht nicht nur um Leder, sondern auch um Rubber, Sportswear, Puppy Play und auch Ageplay, um nur einige zu nennen. Gerade das ist auch das Tolle an der Veranstaltung. Und ja, es ist im Grunde am Samstag ein Straßenfest. Und dieses hat diverse Einlassbereiche, denn am Einlass stehen die Schwestern der, was, perpetuellen Indulgenz? Oh Gott, ihr werdet mich umbringen, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Was, perpetuellen, das heißt wirklich so, Indulgenz mit einer Sammelbüchse. Okay, das muss man mir nochmal erklären, was wofür das steht. So, mit einer Sammelbüchse, in die man dann eine Spende als Eintritt steckt. Sprich, das Straßenfest kostet nur so viel an Eintritt, wie man spenden möchte. Wobei es dieses Jahr das erste Mal auch Sammelbüchsen gab, die EC-Karten lesen konnten, was ich persönlich sehr praktisch finde. Wow, das ist ja richtig geil. So, und ansonsten ist das Straßenfest am Samstag von allen Veranstaltungen im Rahmen der Vollsomm vermutlich die am harmlosesten ist. Denn auch wenn die Straßen gesperrt sind und es tatsächlich bedingte Einlasskontrollen gibt, so sind die Straßen eben auch normale Anwohnerstraßen, wo auch Oma Surbier wohnt oder eben auch Frau Lüsch. Grüße an Frau Lüsch.
Und Oma Surbier.
So. Noch eine Anmerkung zu den Einlasskontrollen. Das sind keine Kontrollen im Sinne von, was hast du an, deine Klamotten passen nicht, sondern eher im Sinne von, aktuell ist es voll, warte bitte noch einen Moment, was ich persönlich sehr gut finde. Im Übrigen kann man durchaus auch in Textil zu der Veranstaltung gehen. Dieses Jahr war es extrem warm und bei Temperaturen um die 29 Grad wird eher weniger als mehr angezogen. Aber auch das ist schön. Du kannst sowohl im Ganzkörper-Rubber-Suit oder Vollleder-Outfit dort erscheinen oder eben auch nur im Jockstrap und Harness oder in einer sexy Jeans und einem T-Shirt. Das beschreibt, wie du bist. Zum Beispiel Bottom, Top, Slut, Papi oder. Daher ist es durchaus sinnvoll, bereits am Freitag anzureisen, um dann gegebenenfalls in den einschlägigen Läden im Bermuda-Dreieck noch etwas Schönes zu kaufen. Ich muss ganz kurz Stopp machen, weil vielleicht reden wir kurz schon mal über den Absatz, weil sonst wissen wir am Ende ja gar nicht mehr, was da alles war. Ich habe das mal gegoogelt mit dem, was er geschrieben hat, mit diesen verschiedenen Klamotten, die man trägt, dass die was bedeuten. Ich kenne das ja nur von diesem Hanky-Code, von diesen Anstecktüchern, dass die Farbe und wo du es dir hinsteckst, halt sagt, ob du aktiv, passiv, was auch immer bist. Aber dass es Klamotten, ganze Klamottenstile gibt, die was aussagen, dazu finde ich im Internet auch nichts.
Also spontan kenne ich jetzt nur so, es gibt ja so weiße Socken, wo auch manchmal Top oder Bottom draufsteht. Ja. Das kenne ich zum Beispiel, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das einfach normale T-Shirts sind, wo Top oder Bottom vielleicht draufsteht.
Ja, aber so wie ich das verstehe, ist es ja auch so, dass das, was du trägst, also zum Beispiel, dass man sagt, eine Jeans mit einem weißen Shirt bedeutet, du bist zum Beispiel Bottom.
Ach so.
Weißt du? Und dazu finde ich nichts. Vielleicht ist aber auch, ja, weiß nicht, vielleicht ist es auch die Fetischsachen, die man trägt. Vielleicht sagen die was darüber aus. Das wäre cool, wenn uns das nochmal jemand erklärt, weil ich finde im Internet nichts zum Thema, welche Vorlieben man hat anhand der Kleidung. Also, dass man wirklich sagt, keine Ahnung, weißes T-Shirt mit Jeans bedeutet Bottom oder so.
Ja, weil das müsste dann ja auch, sage ich mal, irgendwo publik gemacht werden, weil sonst wüsste ja keiner.
Ja, weil zum Beispiel bei den Heteros gibt es ja so Sachen wie zum Beispiel, wenn du Ananas auf der Kleidung hast, bist du Swinger. Zum Beispiel. Weißt du, so eine Sachen gibt es da ja, aber ich weiß nicht, wie das bei uns ist. Bei uns kenne ich das nur vom Hanky-Code, wie gesagt. So, ich lese mal weiter. Das Straßenfest ist im Grunde ein großer Treffpunkt, wo man alte und neue Bekannte trifft und so oder so eine schöne Zeit hat. Da ich selbst bereits 51 bin und auch eher eine Elfe oder wie hieß das Tier mit dem Rüssel, ist es einfach schön, dass diese Veranstaltung weder Age noch Bodyshaming hat, so zumindest meine persönliche Erfahrung. Im Gegenteil, es ist eine bunte Mischung allen Alters, Gewichts und Ethnien. Anders verhält es sich, was die Freizügigkeit angeht, denn unter Umständen auf den verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der Vollsomm. Die offizielle Hauptparty ist die PIK am Samstag in der Alten Münze. Ich selbst war dieses Jahr auf zwei Veranstaltungen, auf der Beer Dance am Freitag. Also nicht Bier wie das Bier, sondern Bär wie der Bär im Englischen. Und am Samstag auf der PIG, also P-I-G. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, kann ich aber sagen, dass ich Berlin lange nicht mehr so befriedigt verlassen habe, wie nach diesem Wochenende. Wobei an allen Tagen diverse Veranstaltungen in den unterschiedlichsten Lokalitäten sind, so gibt es zum Beispiel ausschließlich Rubber-Partys oder reine Sportswear-Partys, sodass eigentlich das größere Problem ist, welche Party besuche ich nun. Aber noch kurz zur PIG-Party. Für mich ist es eine der größten, wenn nicht die größte Sexparty, die ich je besucht habe. Es gibt für jeden etwas. Für diejenigen, die auf Wassersport stehen, gibt es genauso einen Bereich wie für diejenigen, die einfach nur gerne die Beine in den Kronleuchter werfen und sich auf die ein oder andere Art anal befriedigen lassen wollen. Und wer den Abend gerne hinter Gittern verbringen möchte, kann sich auch in eine der was vorhandenen Käfige sperren lassen. Es gibt diverse Dancefloors und es gab dieses Jahr auch einen großen Outdoor-Bereich, wo man einfach nur sitzen und quatschen konnte. Ich denke, es ist überflüssig zu sagen, dass bei hochsommerlichen Temperaturen die Katakomben der alten Münze, weniger Klamotte das Sinnvollste war. So sind die meisten dann auch nur im Jog oder Harness unterwegs gewesen oder haben eben noch ihr Gummi ausgeführt. Bei den Temperaturen eh egal, solange es im Plusbereich ist. Was ich persönlich an Vollsommerwochenende sehr schätze, ist die Vielfalt der Besucher. Einerseits die unterschiedlichen Fetische, wie bereits zuvor beschrieben, und andererseits die Internationalität der Veranstaltung, da Besucher aus der ganzen Welt für dieses Wochenende anreisen. Ein Nachteil ist, die Hotellerie hat dieses Wochenende inzwischen auch auf dem Schirm und dementsprechend sind auch die Preise am Wochenende. Es empfiehlt sich also, rechtzeitig ein Zimmer zu buchen. Eine viele von uns vermutlich bekannte Kette unter dem Namen M, also ja gut, Motel One wahrscheinlich, nimmt für das Wochenende bis zu 100% Aufschlag. Ach ja, und noch was zur Geschichte der Vollsomm. Dieses Jahr war bereits die 20. Vollsomm in Berlin. Die Vollsomm hat ihren Ursprung in San Francisco, wo es eben die Vollsomm Street gibt. In San Francisco fand dieses Jahr bereits die 40. Vollsomm Street Fair statt. Berlin ist in Europa die einzige Stadt, Berlin ist in Europa die einzige Stadt, in der es diese unter dem Namen Folsom Street Fair stattfindende Veranstaltung gibt. Und genau wie die Kalifornien gehen die Spendeneinnahmen an wohltätige Einrichtungen wie die AIDS-Hilfe oder andere community-relevante Organisationen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben und habe eure Neugierde auf die Veranstaltung weiter befeuert, sodass wir nächstes Jahr dann euch beiden Hotties mit euren jeweiligen Partnern dort sehen können, sofern ihr nicht zur Tarnung einfach eine Maske tragt. Juhu! Also erstmal vielen Dank, dass sich da jemand so die Zeit genommen hat, das so ausführlich zu beschreiben, weil ich finde, das war der ultimative Einblick, oder?
Ja, eigentlich schon. Also das klingt schon sehr interessant, muss ich sagen.
Hast du jetzt mehr Schiss bekommen oder mehr Bock bekommen?
Nee, ich muss sagen, eigentlich, bei mir ist das immer so, ich habe immer Angst vor dem Ungewissen, habe ich irgendwann mal festgestellt.
Ja,
wenn ich nicht weiß, wie etwas abläuft oder was da passiert, dann habe ich da Angst davor.
Ja.
Und sobald ich aber den Ablauf kenne oder weiß, was da auf mich zukommt, ist das meistens immer kein Problem mehr.
Ja, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal.
Genau, und ich glaube, es ist immer dieses so, man weiß nicht, was passiert.
Ja.
Und da kacke ich mir dann immer richtig in die Hose. Und hinterher sagt man ja meistens dann auch immer, ach, so schlimm war das ja gar nicht.
Ja, ja.
Und deswegen muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt sogar eher noch ein bisschen mehr angefixt als vorher, weil ich jetzt grob weiß, was da so passiert.
Ja, geht mir auch so. Ich will auf jeden Fall auch auf diese Bärentanzparty am Freitag. Ich will das einmal sehen, weil es gibt mehrere Clubs, in denen ich Partys mache, wo die Clubinhaber auch ein- bis zweimal im Jahr eine Bärenparty haben und die sagen immer, dass das irgendwie abgefahren ist. Also abgefahren im positiven Sinne. Sie sagen, das ist eine ganz harmonische, geile Stimmung, ganz friedlich, irgendwie richtig toll. Und dann so, guck dir das an, Barry, guck dir das an. Und so, und ich so, ja, ich trau mich immer nicht, aber das würde ich gerne machen. Und dann auf dieses Straßenfest.
Ja,
nächstes Jahr mein Ziel. Einmal überwinden.
Ja, wir werden auf jeden Fall berichten, wenn wir da waren oder auch nicht.
Ja, cool. Da haben wir echt noch mal so richtig Einblicke bekommen. Ich würde auch mal gerne, ob wir einige der wenigen sind, die da nicht waren. Also ob jetzt der Großteil der Hörer und Hörerinnen sagen, ey, wir waren da alle schon, das stimmt mit euch nicht. Oder ob ich glaube auch, das ist für viele so ein Mysterium irgendwie. Und ja, das würde mich mal interessieren, wenn da noch mal ein bisschen Feedback kommt. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge, lieber Pierre. Da haben wir aber heute auch viel geschafft. Und genau, wir sind ja jetzt das ist jetzt die zweite Folge seit der Sommerpause. Das heißt, haut raus mit euren Telonym-Nachrichten. Wenn ihr jetzt auch während der Sommerpause was geschickt habt, schickt es einfach nochmal. Wahrscheinlich haben wir es in der Zeit einfach nicht mal gesehen, bearbeitet. Immer per Telonym. Und immer, wenn ihr sozusagen auch hier vorgelesen werden wollt, dann immer via Telonym, nicht per Instagram. Instagram könnt ihr uns schreiben, wenn das nur für uns ist.
Ja,
findet ihr auch in den Shownotes. Also da findet ihr unsere Instagram-Accounts, den Link zu Telonym. Da kommt ihr auch auf hollywoodtramp.de, wo es die Tickets für die Partys gibt und.
Also haut in die Tasten, Kinder.
Ist so. Ja, und dann würde ich sagen, wir warten jetzt auch, also ein Hauptthema für nächste Woche entscheiden wir dann, wenn es soweit ist, weil zurzeit kommt ja das Feedback wirklich zu allem Möglichen, aber ich bin mal gespannt, was für neue Geschichten bis nächste Woche kommen.
Ja, wir müssen auch mal gucken, ob wir überhaupt das mit dem Hauptthema so weitermachen, weil wir merken halt schon, dass irgendwie doch so aus allen Bereichen dann irgendwie was kommt.
Ja, jeden bewegt halt was anderes, ne? Es ist so ein bisschen blöd, dann zu sagen, ja, bitte äußert euch nur zu diesem Thema, und dann sagen einige so, ja, aber mit dem Thema kann ich nichts anfangen.
Genau, vielleicht geben wir einfach kein Thema vor, aber dass wir trotzdem eure Themen so ein bisschen zusammenpacken, dass das irgendwie alles so.
Ja, fühlt euch frei, schickt uns,
genau,
was immer euch bewegt.
Das, so, was euch auf dem Herzen liegt.
Ist so.
Und unter den Nägeln brennt.
Gut, mein lieber Pierre, dann danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ihr findet alles in den Shownotes und uns findet ihr gleiche Stelle, gleiche Welle nächste Woche. Also bis dahin, bye.
Bye.
Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram @hollywoodtramp.